Hallo Marius.
Hallo Marcel.
Wie geht es dir?
Hervorragend, wenn ich dich sehe. Ja, heute mal wieder aus dem Headquarter in Ulm. Wir besprechen heute Weine, die zwingend benötigen, dass wir zwei, die das ins Land holen, besprechen. Das hat nämlich den Grund, dass das ganz, ganz spannende Geschichten sind und da braucht man ein bisschen Background-Wissen dazu. Und mit wem kann ich da besser drüber sprechen, als mit dem Mann, der es ins Land holt? Marcel, wie geht's dir? Habe ich schon gefragt. Egal, überspringen wir. Was hast du da mitgebracht?
Keltis. Keltis aus der unteren Steiermark. Nichts mit der unteren Uckermark zu tun. Wir sind hier quasi so eine halbe Stunde weg von Zagreb.
Aha.
Also wirklich im südlichen Teil von Slowenien. Haben auch da Opop-Böden, wie man sie in der Steiermark hat, in der südlichen. Aber wir sind halt nochmal 2,5 Stunden Richtung Süden unterwegs. Also komplett anderes Klima.
Ja.
Und andere Voraussetzungen, schönen Wein zu machen.
Ja, das ist total interessant, weil ich gestehe mir jetzt die Wissenslücke ein. Ich wusste nicht, dass man in Slowenien noch von der niederen Steiermark oder Lower Styria, wie es hier auf der Flasche steht, spricht. Das ist mir tatsächlich neu. Sehr cool.
Ich glaube, geologisch hat es viel miteinander zu tun. Mhm. Klimatisch ist es aber weit auseinander. Also Sauvignon Blanc ist zum Beispiel was, da ist es schon fast zu warm.
Ah ja.
Dafür fühlt sich Pinot und Chardonnay dort schon wohl. Ja, und ich war ja doch häufiger jetzt auch schon in Kroatien bei Vinas Mora. Mhm. Und da haben wir eigentlich in der Sonne immer schön die Kälteschaumweine getrunken. Und es hat mir extrem gut gefallen.
Ich kann mich erinnern, als wir das erste Mal in Primošten waren, gab es tatsächlich Keltis das erste Mal irgendwo auf dieser Terrasse in diesem Hinterland Wirtshaus, wo irgendwelcher Schnaps gebrannt wird, der eigentlich nicht zulässig ist für Deutschland oder sonst was. Sehr spannend. Wie kommt man darauf? Also abgesehen davon, dass Nico und Krischo dir das wahrscheinlich regelmäßig hingestellt haben.
Ich habe es tatsächlich über die beiden kennengelernt und ja. Mal ehrlich, wir sind ja champagnermäßig viel unterwegs. Aber ich finde es auch ganz schön, wenn man mal Schaumweine hat, die jetzt nicht gleich immer 80, 90 Euro kosten und trotzdem extrem abliefern.
Das ist auch spannend. Ja, man muss auch dazu sagen, wir haben hier zwei Schaumweine und einen Stillwein. Das denkt man ja gar nicht, wenn man an die Region Steiermark denkt. Da gibt es zwar so ein paar Kandidaten, aber dass da auch Pinot und Chardonnay wächst, das war mir auch neu. Ich bin jetzt sehr gespannt, was da rauskommt.
Ja gut, die nennen den halt nicht Morio.
Ja, okay, das ist wahrscheinlich auch schlau in der Vermarktung. Ne? Sollen wir den ersten probieren?
Gerne.
Sehr gern.
Ich war so frei, ich habe den vorher schon aufgemacht, ja, deshalb hört ihr jetzt auch kein Bloppen. Wir haben ja den Monat zwei Schaumweine im Paket. Und wir fangen jetzt an mit dem Mario Natur Weiß. Das ist der 2020er. Pinot, Chardonnay und Rumeni Plavac.
Naja, also auch der Autochton auch noch mit reingespielt.
Ganz interessante Rebsorte, der hat nichts mit dem Plavac zu tun, den man dann im südlichen Kroatien findet. Rumeni Plavac ist was mit ekelhaft viel Säure.
Boah.
Man könnte sagen, der Aligotee der unteren Steiermark.
Leck mich am Arsch, hat er seinen Zug. Und Säure wie Sau, aber wie ist das? Weißt du das, wenn man da Schaumweine macht, die lesen ja naturgemäß wahrscheinlich auch ein bisschen früher, ist ja auch wärmer, dann wahrscheinlich noch früher, oder wie darf ich das verstehen?
Ja gut, was hier halt passiert, man liest so, dass das Ding nachher potenziell 10,5, 11 Volumenprozent Alkohol hat vor der zweiten Gärung. Hier wird ja eine zweite Gärung gemacht, eine Flaschengärung wie in der Champagne.
12% tatsächlich.
Was mir trotzdem gefällt, du hast genau, und das finde ich schön, dass dir das aufgefallen ist, eigentlich wie in der Champagne diesen Säurekick.
Mhm, absolut.
Und was dazu kommt?
Heilige Scheiße.
Du hast Opok-Boden. Mhm. Ne? Opok-Boden ist quasi komprimiertes Meer, bis es schon fast wie Schiefer aussieht. Mhm. Trotzdem sehr hoher Kalkanteil. Und das gibt halt Weine, die schon sehr auf der salzigen, auf der mineralischen Seite sind.
Die Säure wirkt auch überhaupt nicht grün, die wirkt sehr präsent. Also man hat wirklich richtig Kick, aber das ist nicht so, das wird halt von einer richtig schönen Frucht auch getragen, von einem Extrakt. Faszinierend, hätte ich nicht gedacht tatsächlich.
Ja gut, der Sohn, der Miha Keller, hat da von seinem Vater schon auch Schätze bekommen. Das Weingut arbeitet quasi schon immer ökologisch. Mhm. Ich weiß nicht, wann die sich zertifizieren haben lassen, aber das ist jetzt bestimmt auch schon gute 20 Jahre her.
Okay.
Und der Vater hat so ein bisschen auch viel experimentiert, um herauszufinden, was wächst denn auf diesen Böden. Man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt, da braucht man keine 20 Jahre zurückgehen, da war Merlot und Cabernet überall im Trend und die ganze Welt hat das Zeug angepflanzt, machen die auch. Gibt auch sehr schönen Wein, aber wer möchte einen Merlot Cabernet aus Slowenien,
ja,
aus
ja,
der unteren Steiermark?
Wahnsinn, ey. Also ich bin gerade schwer begeistert, weil das hat einen Zug und trotzdem eine Komplexität. Das denkt man gar nicht. Und jetzt bin ich doch mal neugierig, weil ich sehe, wir haben hier klar so einen schönen Kronkorken. Wie wird das denn genau versektet? Wie darf man sich das vorstellen?
Gut, der Kronkorken ist ja eigentlich ein sehr, sehr schöner Verschluss, der quasi bei 90% aller Champagner auch Anwendung findet. Mhm. Weil du die zweite Gärung mit diesem Ding oben drauf machst. Halt, ne? Ja. Hat natürlich den Vorteil, wenn du es nachher da damit abfüllst, du hast halt keine Korkprobleme, nichts. Aber es sieht halt nicht so hochwertig aus für viele.
Ja.
Und deshalb ist ab 21 wird da auch gekorkt.
Und man könnte es ja mit Petnat verwechseln.
aber Petnat trinken wir doch nicht.
Wir trinken kein Petnat, das ist ein Eidechsengetränk. Ausnahmen bestimmt die Regel.
Meine Trauben werden nicht reif, lass Schaumwein machen.
Schmackhaft. Verrückt, krass. Ich bin immer noch begeistert, wie der Wein wirklich zieht. Und das ist die Rebsorte, wiederhol bitte nochmal, weil ich kann es mir
wahrscheinlich... Rumeni Plavac.
Krass.
Aber mit Chardonnay und Pinot. Mhm. Die neuen Weine, ich war auch bei ihm im Keller natürlich... Da kommt einiges auf uns zu, weil er jetzt halt auch mehr und noch mit Holz arbeitet für die Grundweine. Und ich glaube, das ist was, das muss man auf jeden Fall im Auge behalten, weil der Typ weiß, was er im Weinberg macht. Mhm. Und im Keller ist es sehr, sehr versiert. Also hat mir großen Spaß gemacht, das zu besichtigen.
Ich finde auch die Labels total schön. Da kommt jetzt so ein bisschen mein Marketingstudium und mein Praktikum raus. Aber was mich ein bisschen verwirrt, wenn ich sowas sehe, erwarte ich tatsächlich nicht sowas krass Seriöses. Das haut mich gerade aus den Socken. Wenn das in der Champagnerflasche drinsteckt, überleg mal, also so Le Grand Latour oder sowas oder irgendwie sowas, dann denkt man, Alter, das, die Komplexität und das, was wirklich in der Flasche Mario Natur drin rauskommt, ich bin begeistert, wirklich komplex bis zum Anschlag und trotzdem so frisch mit so Zug. Und wie gesagt, man erwartet es nicht, weil man sieht die Flasche, denkt, ah,
das ist so easy drinking. Und eigenständig, das ist etwas, ja, was ich so cool finde. Ich bin ja, leider, bitte zuhören jetzt, ich bin viel im Süden unterwegs und das halt auch zu mediterraner Küche ist ein Match, der passt einfach. Hau mir da eine Dorade auf den Grill und ich bin im Himmel.
Geil. Ja, ja, jetzt bist du einmal in Ulm und es pisst. Sehr gut. Jetzt, was wollt? Ach genau, hast du diese Rebsorte mal pur probiert?
Ich habe Grundweine probiert.
Ja.
Das sieht wirklich bocksauer. Eigentlich aromatisch sehr neutral.
Ja.
Leidet halt ein bisschen drunter, dass in der Ecke auch ganz viel so Orange-Wein gemacht wird. Was meiner Meinung nach die Rebsorte gar nicht braucht. Aber wenn du mit wenig Schwefel arbeitest, macht es halt bei vielen doch Sinn, wenn du das Tannin mitnimmst, um den Wein zu safen. Mhm. Wenn aber so früh geerntet wird, gibt es da gar keine Probleme. Und du hast stabilen Most.
Verrückt. Also das ist wirklich, ich probiere es das erste Mal, also ich war das zweite Mal, Verzeihung, stimmt.
Es wird für dich jetzt vielleicht auch ganz spannend, wenn wir den Mario Rosé probieren.
Mhm. Der ist schon
21.
Mit der Agraffe und mit Korken verschlossen, also da ist schon die Seriosität dabei.
Hoppala. Da ist die neue Richtung schon vorgegeben. Was da jetzt interessant ist,
wie schön das ausschlägt.
Da ist jetzt eben dieser Rumeni Plavac nicht mit dabei, das ist...
Chardonnay und Pinot.
Pinot und Chardonnay. 80% Pinot Noir, 20% Chardonnay. Reben mittlerweile auch schon so knappe 20 Jahre alt. Mhm. Beim Schaumwein ist ja üblich, dass du ein bisschen mehr drin hängen hast. Ja, da, wenn man gerne so ein Cremant aus dem Elsass trinkt, da sind auch 200 Hektoliter je Hektar normal. So kurz bevor die Rebe eigentlich abnippelt, weil sie so viel leisten muss. Das ist hier ein bisschen anders, weil durch die kargen Böden tragen die Reben nicht so viel. man könnte jetzt sagen, ja, die Dinger könnten noch leichter sein, aber ganz ehrlich, Prestige-Cuvée bei Champagner trinken auch alle gern, wo ein bisschen Gewicht hat. Und wenn es dann einfach nur so wässrig wird, das ist überhaupt nicht meins. Ja, dann kann man sowas, auch Pettner trinken.
Ist auch so ein Trend, den ich mittlerweile öfters mal auf den Rückenetiketten sehe, dass auch beim Champagner auch einfach mit 11,11%, 11,5%. Ich finde das so, gefällt es mir einfach besser. Und jetzt im Vergleich zu diesem Mario Natur, erstens finde ich nicht, dass der irgendwie arg viel weniger Säure hat. Ich finde, die Präzision und die Frische ist auch da drin. Ich habe das jetzt ein bisschen
und befürchtet. Und auch das Terroir, ne?
Ja, ja. Ich habe das jetzt ein bisschen befürchtet, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, jetzt fehlt diese Rebs oder diese Säureträger, aber das kommt vollkommen mit. Und was da noch dazu kommt, ist das, was ich ja bei diesen Val de la Marne Champagner ganz gern habe, also diese Pinot-lastigen Geschichten. Du hast diese volle Frucht, dieses bisschen Wärmetragende, ohne dass es irgendwo mal ein bisschen fett oder überbordend wirkt. Und das finde ich großartig. Hätte ich nicht gedacht.
Es vibriert so schön. Mhm. Ne? Das ist so. Aber was ich schon sagen muss, wenn man jetzt wirklich ans Degustieren geht und dann mal blind probiert, Opok, und das ist vielleicht auch ein Problem, was viele Leute mit der Steiermark als Wein haben, du hast einen komplexeren Boden, einen älteren Boden und einen Boden, der noch mehr Gewicht hat im Wein als in der Champagne. Ne, so Kreide, das ist was, das versteht man schnell, aber Opok ist vielschichtiger, da wird mehr Information ja schon im Boden getragen. Und die Weine haben auch eine andere Komplexität. Es kann einen auch mal überfordern. Ne? Also in der Steiermark habe ich oft auch Weine, die wo ich dann da sitze und mir denke, wow, das hat schon auch so eine gewisse Härte. Mhm. Und das sind meistens die aus den kärgsten Weinbergen. Ne?
Ja, ja.
Jetzt ist die Frage, wie man sowas zähmt. Und ich glaube, hier mit so ein bisschen höheren Erträgen und Schaumwein finde ich eine saugeile Nummer. Also macht mir großen Spaß.
Riesigen Spaß. Und wenn man das so probiert, dass ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, das ist in der Nase, hat man schon so eine Würze, die einen gar nicht, wo man eigentlich vermeiden könnte, da kommt noch irgendwo was anderes mit, aber das ist wahrscheinlich das Terroir, also was man gar nicht mit diesem Pinot oder mit Chardonnay in Verbindung bringt. Das hat so eine Würze, so eine fast schon Pfeffrigkeit, die mich wirklich jetzt gerade sehr fasziniert. Und wenn man es dann probiert im Mund, das zieht sich halt durch. Du hast zum einen wieder diesen Säurekick, eine wahnsinnige Seriosität über Extrakt, also das ist jetzt kein Wässerchen, wie wir schon richtigerweise erwähnt haben, sondern das hat wirklich Power. Und trotzdem mit dieser Frische, mit diesem Terroir kommt einfach ein Wein raus, der in Summe einfach für mich komplett ist. Und das überrascht mich, weil wie gesagt, man vermutet es ja immer nicht. Das ist immer das, was mich so schockiert. Aber auch nach über 10 Jahren in der Branche lernt man jedes Mal was Neues, wenn man so neue Sachen probiert. Das, danke dafür schon mal.
Also diese, du hast so eine gewisse Rotfruchtigkeit. Rosé ist ja auch bei Champagner. Wenn du mit Maischestandzeiten arbeitest, hast du immer so einen halben Lambrusco.
Mm, ja.
Und wenn du halt Direktpressung machst, ist meiner Meinung nach der bessere Weg, weil die Struktur von der Schalenhaut brauchst du meiner Meinung nach nicht. Und lieber ein bisschen Holz, um dem Wein noch mehr Tiefe mitzugeben. So eine schöne Holzkontur. Mhm. Ich trinke deshalb zum Beispiel gerne Celos, weil das sind große Weine, die eine gewisse Holzkontur auch haben. Und dann gibt es Tiefe. Tiefe ohne Holz ist wirklich schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und da bin ich momentan auch dieses, oh, der Wein darf gar kein Holz haben. Oder ich nehme irgendwelche 50 Jahre alte Fässer, wo schon dreimal Maus drin war und Brettinfektionen und sonst was. Ganz ehrlich, guckt einfach, dass die Weine ein bisschen Konzentration auch mitbringen.
Ja.
Das geht halt nicht, wenn ich irgendwie 80, 90 Hektoliter runterhole. Mhm. Auch wenn die Scheiße reif wird, es fehlt nachher an Konzentration. Und die Konzentration brauche ich, wenn ich mit Holz arbeiten will.
Ja, ja, klar.
Deshalb sind ja auch die großen Burgunder da immer noch ein bisschen voraus hinter vielem, was man gerade so als großen Wein verkauft bekommt.
Das ist interessant. Also ich war früher auch immer so ein... ja, dieser nicht Holzgegner möchte ich nicht sagen. Also Holz hatte immer seine Berechtigung und hat immer ganz schnell geschrien, ja, das hat zu viel Holz, das ist so ein Ikea-Schrank, den man hier gerade säuft. Aber je mehr das man trinkt und je mehr man auch in die anderen Regionen geht, auch in die klassischen Regionen, stellt man schon fest, dass da eine ganz andere Tiefe mitkommt. Ich finde, das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die muss man machen, wenn man
Wein trinkt, oder? Hängt auch natürlich vom Holz ab.
Ja, das ist, glaube ich, das Nächste. Deutsches, süßes Holz,
aber, Pinot. Hast du diesen Hohenbirk von Scheuermann probiert?
Ja, für mich gerade, ich habe es in Bochum das letzte Mal probiert und auch das erste Mal. Die neue Serie, generell Pinot und auch Weißburgunder und Chardonnay dieses Jahr. Für mich ist es fast State of the Art
in Deutschland. Ja, aber jetzt speziell diesen 22er Hohenbirk.
Pinot?
Nicht 22er, 20er Hohenbirk.
Ja, ich hatte den da.
Das Alter.
War völlig absurd.
Ich habe das Ding hier über bestimmt 2 Stunden nebenbei Conti und sonst was probiert. Unfassbar, also wirklich. Und der Gabriel schneidet auch auf 15 Hektoliter runter.
Wie viel?
15 Hektoliter.
Also auf gut Deutsch, nischt zum Vergleich.
Ganz nisch.
In Deutschland muss man, wenn man GG lesen möchte, die dürfen 50 Hektoliter haben.
Das ist normal.
Ja, was da reinkommt, wissen wir dann immer auch noch nicht. Aber wenn man dann auf 15 runterschneidet, dann ist das schon richtig krass. Und trotzdem finde ich, irgendwie hat das gar nicht so eine absurde Konzentration, sondern das ist in Balance. Also ich fand das faszinierend, weil ich sowas aus der Pfalz fast noch nie probiert habe, ein Pinot.
Ja, aber auch diese Kühle, also wenn man nach Amerika oder so geht und dann über deutschen Pinot redet, dann wird ja auch der nicht Pinot Noir, sondern Pinot Brown genannt.
Wow, okay.
Oder in manchen Teilen von Deutschland sagt man auch Speckburgunder.
Ja.
Ich glaube, da tut sich gerade unglaublich viel. Wir haben da ja auch ein paar schöne Sachen im Sortiment, die mir richtig Freude bereiten. Aber da ist das Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft. Und bei diesem Wein hatte ich jetzt zum Beispiel wirklich das Gefühl, dass da jemand so langsam am Olymp kratzt.
Ja, ich glaube tatsächlich auch.
Gibt es ja auch bei so ein paar Kollegen aus Freinsheim zum Beispiel.
Die ja, auf jeden Fall.
Und auch hier aus dem Badischen, die da wirklich vorne mitspielen. Aber dieser 20er Hohenbirk, das ist ein Wein, den sollte man unbedingt mal probiert haben, wenn man da so ein bisschen...
Ich glaube, das ist auch ein Vorteil, dass die Jungs, ob das jetzt Gabriel oder die Ringsbrüder oder wer auch immer ist, eben nicht aufgehört haben, sich da zu entwickeln und nicht wie vor 10 Jahren, als es den Trend mal gab, als jeder Deutsche Winzer gesagt hat, ja, mein Pinot, der hat zwar 14,5% Alkohol und das Holz ist ein bisschen süß, aber der schmeckt wie ein Burgunder. Die haben halt irgendwann aufgehört, sich zu entwickeln gefühlt und da haben die anderen Jungs erst losgelegt. Ohne da jetzt Namen nennen zu wollen oder sowas, ist ja auch vollkommen egal, aber ich finde, da war man ein bisschen zu schnell, zu stolz auf sich gefühlt.
Ja, ich glaube auch die Thematik, welche Klone oder welche Selektion Marsal steht da im Weinberg, da gibt es auch noch viel zu lernen, da sind uns halt andere Länder schon voraus. Ja. Aber es ist ja erfreulich, was sie da gerade tut. Also bin da richtig happy, weil es spart einen Haufen Geld beim fürstlichen Suff.
Das stimmt allerdings, vor allem was kostet der 35 Euro der Hohenbirk?
Nee, der war teurer, 45, aber es ist aus... War in einem Tag aus. Ja. Unfassbar. Der macht ja nur 500 Flaschen von dem Ding.
Da darf man sich nicht wundern. Ja. Es gab, bevor wir jetzt zum nächsten Wein rübergehen, noch um das Pinot-Thema aus Deutschland noch zu beenden, es gab mal diesen schönen Mutterwitz. Deine Mutter ist wie ein Spätburgunder von der A, fett und stinkt nach Alkohol. Ja, also, das hat sich dann irgendwann popkulturell verewigt. So, nächster Wein. Keltis Zahn. Wie spricht man das? Zahn, Chan?
Keine Ahnung.
Ist ja auch scheißegal. Es ist ein Z, ein A und ein N. Und es ist ein rotes Cuvée. Es steht zumindest Zahn Red drauf. Was da drin steckt, weiß hoffentlich der Herr Mühlberger.
Das müsste jetzt eigentlich so, das ist so Königsmische, das müsste dir schmecken. Das ist Pinot. Das ist Frankowka.
Geil.
Ich glaube ein bisschen Cabernet auch, ein bisschen Merlot. Aber sind wir mal ehrlich, ist das wichtig?
Nee, ist eigentlich nicht wichtig. Ich glaube, bei sowas wird das auch ein bisschen
Das ist jetzt quasi so die Visitenkarte vom Weingut. So ein einfacher, süffiger Wein.
Auch vollkommen egal, ob man das jetzt Rot oder Rosé nennt, ne? Weil es ist halt irgendwas dazwischen.
Da ist auch dieser Rumeni Blavats wieder mit dabei.
Aha.
Die weiße Rebsorte.
Das hat nämlich wieder richtig zu.
Und du hast so eine leichte Farbe. Aber achte trotzdem mal auf die Qualität vom Gerbstoff. Mhm. Ich mag das, wenn der Gerbstoff nicht so einmal völlig durchoxidiert ist. Oder was ich auch richtig schlimm finde, wenn man so grün liest und dann alles so bitter wird.
Mhm. Nee, das hat er gar nicht.
Das ist reif.
Ja.
Und das ist halt mit diesen lokalen Rebsorten, die kannst du so noch holen. Die sind an das Klima angepasst. Mhm. Und deshalb sowas wie Merlot macht ja da überhaupt keinen Sinn. Also auch im Friaul. Merlot dann mit 16 Volumenprozent irgendwie von Grafner,
ja.
Das ist cool, aber das trinke ich genauso oft wie Amarone, so einmal im Jahr.
Macht halt auch erst nach 30 Jahren Spaß, ne?
Ja, macht halt auch satt, ne? Du brauchst immer 8-9 Leute am Tisch und sag mal, jetzt nach Corona trinkt man ja nicht mehr in so riesigen Gruppen.
Ja, ja. Was hatten wir jetzt kürzlich in Verona, also dieses Stella di Campato Tasting, ich glaube, da hat auch jemand 85er Grafner mitgebracht und das müsste auch Merlot gewesen sein oder sowas.
Das war der Rosso Breck, ja.
Ja,
ja. Aber das ist, glaube ich, auch noch irgendwas anderes mit dabei, aber alte Grafner Rot ist...
Also ich stoße es nicht von der Bettkante, ich trinke das immer noch sehr, sehr gerne.
Ist halt bei den neuen weißen Posten immer Eiswürfel drin, dann geht es auch, wenn es so ein bisschen verdünnt ist.
Das ist einfach, mir sind 16-15% ist mir einfach zu knackig. Also das kann, bei manchen steht es, ich finde Nebbiolo natürlich ganz hervorragend stehen, da juckt es mich selten, außer es ist schlecht gemacht, aber das ist halt wie es immer ist. Ja, das ist ein Paradebeispiel, genau. Aber ich brauche das in Sachen Lipino und sowas, brauche ich das nicht. Und da gibt es ja auch schon Trends dahingehend.
Boah, hast du den Pinot Ratto hattest du nicht mitprobiert gehabt, oder?
Was war das nochmal?
Dieser Dolcetto di Ovada von 1990. Boah, und da habe ich jetzt irgendwie ein halbes Jahr rumgetan. Mhm. Und letzte Woche war ich dann in Ovada und habe einen Kumpel von Pinot Ratto besucht. Emilio heißt der mit seiner... Frau da 2 Hektar bewirtschaftet.
Ja.
Und dann komme ich da hin. Das war so absurd. Ich hatte einen Termin um 11 und dachte so, ja, keine Ahnung, probierst du schnell ein bisschen. Und ich wusste nicht mal, ob das irgendwie ein Business wird. Ich wollte einfach mal die Weine probieren, mir die Weinberge anschauen. Mhm. Und dann mit denen da verkostet, völlig umgehauen, irgendwie 6 Jahrgänge von dem Dolcetto probiert.
Krass.
Und dann auch ein Jahrgang zeigt er mir ganz stolz die Analysen, dass er kaum Schwefel braucht und trotzdem die Weine so glockenklar. Stand halt dran, auf der Flasche 14,5 und bei der Analyse 15,37.
Aber man merkt es halt nicht, ne? Das ist, glaube ich, der Trick.
Ja, du, in einem Jahrgang wie 2,20 oder so, wo es halt heiß ist, ist es heiß.
Ja.
Ne? Und wenn du dann physiologisch reif erntest, dann hat es halt auch mal Alkohol. Du bist südlich der Alpen.
Na klar. Also ich sag ja, das ist ja auch bei den Geschichten von, also sprich die Mozzata, Vignali-Weine, Lavicciola, das hat ja auch Alkohol. Das ist ja auch mal 14 aufwärts, 14,5.
Ja, aber du bist bei Rom, ne?
Ja, und du hast einen reifen Wein, du hast aber auch einen feinen Wein. Und ich glaube, wenn man den Sweet Spot trifft, das ist, glaube ich, die größte Kunst, die man heutzutage ja immer mehr treffen kann.
Ist auch die Frage, wenn man blind verkostet, sind die Dinger, vor allem bei Pinot so mit 11,5, 12,5 Volumenprozent, wo dann oft auch noch schabtalisiert wurde, sind es die besten Weine in der Blindverkostung?
Eher nicht, ne? Ja, gut. Ich glaube, da ändert sich jetzt demnächst ziemlich viel. Denke ich einfach. Also, dass ich da auch... das ist ja so eine These, so eine Vermutung, die ich schon immer so ein bisschen mit mir rumtrage, dass jetzt so Spanien und Italien und generell die südlichen Länder irgendwie einen riesen Vorteil darin haben, dass es jetzt überall langsam heißer wird, aber die das einfach schon gewohnt sind. Beziehungsweise vielleicht besser gewohnt sind.
Ja gut, die Rebsorten werden halt auch wiederentdeckt, ne? die das Klima abkönnen.
Ja.
Finde ich bei Cosmic zum Beispiel, der arbeitet ja ganz viel mit so alten Carinena-Sorten. Und Carinena Gris, Carinena Blanc und der Tinto, das gemeinsam vergoren, es gibt Weine. Und ich glaube, das ist auch was, wo man sich von der Vergangenheit abschauen kann, dass im Weinberg einfach ein bisschen auch wieder Diversität herrscht. Ne? Wenn du bei Leroy, ich war letzte Woche auch in Burgund, hab da ein bisschen die Weinberge abgefahren, das ist so kurz vor der Ernte auch immer spannend. Und dann gehst du halt in den Romani Sorvivor oder in den Rispur von der Madame. Und da steht nicht nur Pinot, da ist Grauburgunder mit drin.
Ja.
Das Grauburgunder im Leroy-Weinberg, ja. Weißburgunder, Chardonnay, Aligoté. Und das wird halt alles zusammen mit den Roten vergoren. Ne?
Ja.
Es gibt Komplexität, es gibt Frische.
Ja.
Und so hat man halt früher auch Weinberge gepflanzt. Das sind ja alte Weinberge.
Crazy. Das ist doch mal wirklich verrückt. Jetzt hatte ich wieder eine Frage auf der Zunge, die ich ganz, ganz toll fand, aber mir fällt sie nicht mehr ein. Ja, das ist der sogenannte Inkubationseffekt. Wenn man dran versucht zu denken, schafft man es nicht.
Soll ich dir das Denken abnehmen?
Do it.
Wenn du mal hier bist, dann trinkt man natürlich auch ein bisschen was. Und ich habe so richtig Bock auf Jura heute.
Ja, ich habe schon gesehen, was du aufgerissen hast.
Echt?
Ja, gut.
Nichts mehr blind.
Ach, du wolltest blind probieren? Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich habe es leider jetzt um die Ecke schon gesehen, aber wir können es ja trotzdem trinken.
Nimm dir einfach die Augen zu.
Ich habe das jetzt echt nicht gecheckt. Ach, großartig. Ja, wie ist die Lage? Du warst erst kürzlich. Wie ist die Lage im kürzlich, sagen wir, die letzten 5 Jahre, 10 Jahre, wahrscheinlich, ja, 5 Jahre, gehyptesten Anbaugebiet Frankreichs in Deutschland in dieser kleinen Winebubble?
Ich glaube, letztes Jahr waren die ganz happy. Das, was ich jetzt dieses Jahr gesehen habe, hängen auch gut Trauben drin. Kein Hagel, kein Frost, keine Wetterkapriolen. Da hat es dieses Jahr das Burgund eher wieder getroffen, wobei da auch noch ordentlich drin hängt. Ich glaube, dieses Jahr, das 23 wird so ein bisschen ein Arschjahr, wenn man die Wetterverhältnisse anschaut. Mhm. Es kommt jetzt natürlich auf die nächsten 4 Wochen an, was dann nachher im Keller landet. Ne?
Ja. Ein Kumpel, der mit mir studiert, der studiert Weinbau, aber hat auch ein Weingut in Baden, der ist gerade bei Katie für sein Praktikum tatsächlich. Ja.
Ach, cool.
Ja, also meine 2 Weinbauleute, der eine ist bei Katie, der andere ist bei Tino. Sind gut aufgeräumt tatsächlich.
Ja, ja, cool, dann sehe ich den ja. Ich bin
ganz, ganz feiner Kerl. Und glaube ich, der pflanzt, oh, jetzt, das wirst du das ja wahrscheinlich lieben, wenn ich dir sage, was der angepflanzt hat. Er pflanzt jetzt in Baden Nebbiolo.
Geil.
Hey, aber vielleicht vorausschauen. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Aber auf was für Böden?
Ich weiß es nicht genau, aber das wäre jetzt gelogen. Also ich kann mir vorstellen.
In welchem Eck von Baden ist
das? Ist Markgräflerland. Also sprich schon.
Ja, da unten. Die haben Kalk, oder?
Die müssen schon was haben. Nee, das geht ja auch schon. Ist ja auch schon an der unteren Grenze und ist ja halt.
Ist es so der Schwarzwaldrand, da Hexental?
Ich würde schon sagen, wenn ich das jetzt so blind weiß. Aber das ist ja auch nur ein Steinwurf eigentlich zum Jura, wenn man es mal ganz ehrlich sieht. Also man muss ja nur durch Schweiz durch und dann ist man drüben. Ja, wir reden vom Jura. Ich glaube, wir haben es noch gar nicht erwähnt. Das ist verrückt.
Aber es ist köstlich.
Ja, es ist wahrscheinlich der Jahrgang von Labbé, der eigentlich in meiner Erinnerung immer so ein bisschen angepriesen wurde, der 16er, die 16er-Geschichten. Das hat richtig Wumms vor allem. Ich habe jetzt nicht drauf geschaut, was steht denn drauf?
13,5 pH-Wert 3,2.
Hm.
Freien Schwefel unter 6 und total 12 Milligramm.
Krass.
21 Monate in kleinen Fässern ausgebaut. Weinberge gepflanzt 1932 und 1940.
Also extrem alte Reben. Die 3,2 pH, die merkt man im Sinne dessen, dass das Ding richtig Säure hat. Das kickt richtig durch, finde ich, Präzision. Wow. Und das ist einfach so ein Sweet Spot wieder. Du hast auf der einen Seite diese Säure und trotzdem hast du diese Fülle. Also so ein richtig.
Jetzt Schreck. Eine Frage an dich. Du trinkst so einen Wein aus dem Jura, wo alles stimmt, wo nicht fehlerhaft ist. Was sagst du zu den Netty Kids?
Mm. Wake up. Ihr werdet angelogen. Es gibt kein Zero Zero, das gut schmeckt. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber was sagt man den Leuten da? Hey, das ist halt hochseriöser Wein und
reif.
Es ist reif, es ist
handwerklich präzise gearbeitet.
Ja. Und im Zweifel kommt da Schwefel drauf und das ist das Tolle dran. Wir sind da nicht dogmatisch.
Glaubst du, der hat Schwefel gesehen?
Ich denke schon, oder?
Juckt mich kein Meter.
Ja, das ist wieder die deutsche Debatte, ne?
Aber ja, du hast 1932 gepflanzte Reben. Keine Ahnung, ob die da schon Klonmaterial hatten. Aber was mir im Jura immer vorkommt, dass gerade wenn man durch die Weinberge geht, dass man halt eine ganz andere Diversität hat im Wingert.
Mhm.
Und dadurch auch nachher eine andere Komplexität im Wein.
Mhm.
Und ich arbeite ja mit ein paar Häusern aus, oder wir arbeiten auch mit ein paar Häusern aus dem Burgund. Und wenn man da durch die alten Reben geht, ist es auch nicht immer nur Chardonnay, Klon, X, Y, Z, sondern da steht dann auch Grauburgunder, Pinot in den Weißen. Das ist einfach anders.
Ich verstehe es vollkommen, warum Labbé dann auch irgendwie ein bisschen, ich würde sagen, es waren ja eigentlich vorzugsweise Labbé Ganeva und Auvernois, die halt so ein bisschen diesen Hype auch am meisten, glaube ich, abbekommen haben, gerade bei den Weißweinen. Und ganz ehrlich, wenn man den Wein probiert, würde ich sagen, zu Recht.
Habe ich jemanden vergessen?
Ja, aber das Ding ist ja, da gibt es ja noch so viel mehr. Ne? Also auch mal Kompliment an den Kollegen Alex Zürch, der mit Manis Blanche, und da gibt es ja so viel
Häuser, die gleiche Frisur wie du übrigens, sind,
die einfach nicht so fame Etiketten haben. Also
ja. Wo geht's hin im Jura?
Ich gehe zu Katie. Werde da ein bisschen beim Herbst helfen, ein paar Tage. Dieses Jahr werde ich nicht so lange an einem Ort bleiben, einfach damit ich ein bisschen mehr Übersicht bekomme. Ich werde einen Xarello machen in Spanien mit Bernard.
Geil.
Eine Alter. Tonne. 150 Jahre alte Reben.
In seinem Dorf, das er gekauft hat.
Nee, aus dem Penedest, tatsächlich.
Ah.
Wir holen die Trauben morgens ab und dann geht's ab und ich presse das Ding.
Ja.
Mit einer schönen Korbpresse.
Geil.
Sind wir auch irgendwo bei 10 Hektoliter je Hektar Tag. Und dann schön neue Stockinger.
Ah. Spanien ist für mich, ganz ehrlich, zurzeit eines der spannendsten Länder, wenn es darum geht. Wenn ich so die Wahl habe, wenn ich in einem Laden bin, wo ich den Sommelier kenne und dem auch vertraue, und der hat was Spannendes aus Spanien auf der Karte, das ich nicht kenne, lasse ich mich sehr gern verführen, tatsächlich.
Hast du den Roten von Bernat schon probiert?
Ja, den haben wir damals
in der
Portal. Ne? Das ist krass, ey. Ja.
Hast du die Prügel gesehen? Das sind Reben. Die sind so groß wie ein scheiß VW Golf.
Alter. Ja, das ist völlig verrückt. Was da Geschichte drin steckt, ey. Aber zum Jura nochmal. Die Frage exakt gleich gestellt mit der anderen Bedeutung. Wo geht's hin mit dem Anbaugebiet? Was denkst du? Verflüchtigt sich das so? Ist ja schon ein bisschen so, meines Erachtens, am Ab. Ja, ich will jetzt nicht sagen.
Ja, die Preise klingen ab. Das ist schon mal. Du musst ja überlegen, wenn wir jetzt so Trends haben, dann hast du, also da schätze ich den deutschen Weinmarkt so ein, du hast halt diese Winehunter, ne? Und richtig interessierte Kunden dann auch, die das einfach gerne trinken. Da reden wir von vielleicht 20.000 Menschen auf diese 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Und jetzt stell dir nur mal vor, von denen haben 10 richtig Kohle.
Ja.
Was dann mit den Preisen passiert
auf
Auktion? Weil wenn da 10 Flaschen auf dem Markt sind und die 10 sie prügeln, dann geht es ja schon ab.
Ja, die können es ja auch. Aber das ist halt das bisschen schade, weil wir haben so viele Leute, die ja das auch gerne mal probieren wollen. Und es gibt halt nicht mehr viel. Ne? Es gibt halt, die Leute haben es irgendwo gehortet oder es ist gesoffen. Am besten
also ich kann schon ein bisschen spoilern.
Ja.
Da kommen jetzt ein paar richtig geile Sachen, wo es auch mal ein bisschen mehr als einen Hektar gibt.
Mhm.
Die sind in der Mache.
Ah ja, stimmt. Hast du gesagt.
Unter anderem auch das südliche Jura, wo ja auch Labbé herkommt. Aber wo geht's im Jura hin? Die Frage kann man ja erweitern. Wo geht's im Jura und im Burgund hin? Weil, wie du ja bestimmt weißt, ist es irgendwann mal ein unterirdischer Fluss gewesen.
Ja.
Das war alles auf einer Landebene. Das ist dann runtergebrochen. Auf der einen Seite hast du das Burgund, auf der anderen Seite hast du das Jura. Deshalb hast du auch ganz ähnliche Böden. Also du kannst ja vom Jura rüberschauen ins Burgund.
Ja, klar.
Das ist einfach das Land abgesackt. Und da, wo das abgesackt ist, auf den beiden Hügeln, links und rechts, ist dann auf der einen Seite das Jura, auf der anderen Seite das Burgund. Und dementsprechend ähnlich sind dann auch die Bodenformationen. Ein Vorteil hat das Jura, dahinter sind die Berge. Es kommt Wasser runter.
Hab ich gerade gedacht,
Die haben einfach noch ein bisschen mehr Wasser und eine höhere Diversität. Ne? Im Burgund hast du diese Monokultur. Da hast du Gott sei Dank noch diese ganzen Wiesen, wo die Rinder stehen. Du hast die Wälder.
Ist anders,
Ich glaube, das ist ein Weinanbaugebiet der Zukunft.
Ja, und ich gehe davon aus, du wirst bestätigen oder korrigieren, der alpine Kontakt hat natürlich auch den Vorteil, dass wahrscheinlich auch so ein bisschen kühlere Nächte da sind, oder?
Das liegt an der Feuchtigkeit.
Ah ja.
Was auf der anderen Seite im Weinbau natürlich auch mehr Probleme bringt, weil du mehr Druck hast.
Mhm. Krass. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
Das ist so ein bisschen, stell dir das Burgund vor als die Lange.
Ja.
Und das Jura als Alto Piemonte.
Haben wir gedacht.
Nein, das ist ja ganz ähnlich, ne?
Ja. Boah. Hey, hör mal auf, ey. Aber ich hatte auch neulich mal wieder 18 Labé in der Hand. Ich finde, der spannendste Wert, der da so ein bisschen wackelt, ist natürlich der pH-Wert. Ich glaube, das war 3,6 oder sowas. Wenn nicht sogar, war wirklich wild hoch.
Ey, das ist ja jetzt im fertigen Wein.
Ja.
Letztes Jahr hast du in Burgund Chardonnays gehabt mit einem pH-Wert ganz nah an 4 im Most. Im Most.
Da musst du ja gegen säuern, wie blöd, ne?
Deshalb ist wahrscheinlich erlaubt.
Ja. Ja, okay, jetzt haben wir den Mythos auch aufgedeckt. Und ich glaube, den Mythos Labbé bzw. Jura mit diesem Wein auch ein bisschen genauer erklärt. Wie gesagt, ich finde, das ist nicht zu Unrecht damals gehypt worden und ist es ja heute noch. Aber das muss man tatsächlich mal probiert haben. Ich bin schon wieder begeistert, weil du hast, wie gesagt, einfach diese Mitte. Das ist das, was mich bei Wein fasziniert, wenn du Weine hinkriegst. Und es schaffen für mich nur die besten Winzer, die wirklich diese Mitte, diese Balance schaffen. Also sprich aus Fülle, aus Säure, aus Extrakt, aus Präzision und aus Druck. Ich bin echt ein bisschen geflasht. Aber das Lustige ist, wenn wir das jetzt nach Kältes probieren, das ist wieder das Thema, das steht nicht zu Unrecht nebeneinander.
Frage an dich. Weißt du, warum ich den Wein aufgemacht habe?
Weil du Lust drauf hattest.
Nee, ich finde, gerade in dem Levaron knallt diese Mineralität ja so ein bisschen wie der Opoc.
Ich finde auch gerade diese Säurestrang, der erinnert mich ganz stark an den ersten, an den
Hast
Mario
du
Natur.
Von Katie diesen Levaron probiert?
Boah, zuletzt, glaube ich, vor einem Jahr.
Der am Anfang, das Redoxpotenzial von dem Boden ist einfach brutal. Ja. Und ich finde, da ist schon eine gewisse Parallele da zu dem Wein. Und
ja, das Lustige ist ja, wir hatten ja damals bei mir in Geisenheim dieses Tasting, dieses Jura-Tasting. Und da war ja auch von Kate, aber das war der Levaron, glaube ich, den wir dabei hatten, ne?
Der weiße?
Das ist grün-weiße Etikett.
Ja, das war der Levaron, den hat sie ja jetzt abgegeben.
Ja, und das Lustige ist, das war übrigens der Wein, warum der Julius zu ihr gegangen ist, weil ihm das damals so gut geschmeckt hat, dass er gesagt hat, der muss dahin.
Nein.
Doch. Voll krass.
Alter, du Influencer.
Ja, du bist gut, das war ja eher dann Katie und ich finde das ist vollkommen zu Recht, weil die Frau weiß exakt, was sie macht.
Hast du Bock, das jetzt noch fortzuführen? Ich würde dir gerne noch ein Wein zeigen,
wo
für mich der Kalk ähnlich knallt.
Bitte.
Aber was Rotes.
Ich stoppe.
So.
Er ist wieder zurück. Hätte ich nicht gedacht, dass du sowas jetzt rauspackst. Ich habe an viele Sachen gedacht. Also nochmal ihr wisst ja eh, was wir gerade gesagt haben. Wir haben es nur wieder vergessen, weil wir 10 Minuten dazwischen geredet haben. Du wolltest das mit dem Kalk weiterspinnen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ist aber auch so ein bisschen Hint zu unserem neuesten Projekt.
Boah.
Und zu unserem neuesten Video von dem neuesten Projekt. Ist nicht unser OnlyFans, das ihr übrigens auch abonnieren könnt. Ist unser YouTube-Channel.
Geil.
Wo wir die wunderbare Feline Isabel Dinger besucht haben mit ein paar Soms und da eine Masterclass zum Thema Tannin und Tanninentwicklung im Weinberg gemacht haben.
Völlig krank.
Alter, das war einer der steilsten Tage ever, oder?
Das mit dem Tannin, das ist nochmal so ein Level, das übersteigt tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt das, was ich mir bisher sensorisch unter Wein eigentlich so vorgestellt habe. Mein Narrativ war viel kürzer getrimmt als das, was sie mir da gezeigt hat Also wir haben quasi Wasser probiert, eins mit Kalk und eins ohne und dann die Tanninstruktur im Wasser, man kann das schmecken, aber man würde nie drauf achten, wenn man es nicht irgendwie in seinem Visier hat und das fand ich so spannend daran. Jetzt fällt mir auch übrigens ein, was ich vorher noch sagen wollte, das hat auch mit Feline zu tun gehabt, weil wir ja drüber gesprochen haben, was...
Nein, du kriegst keine Privatallo.
Ich glaube, ich kann ja klauen, das ist ja kein Problem. Nee, es ging um die Anbaumethoden, beziehungsweise es ging generell um das Thema Klimawandel. Nur kurz, um den Bogen zurückzuspannen. Ich glaube, Wolfi hat es damals Feline gefragt, ja, was sich denn da ändert, die Rebsorten oder sowas. Und Feline hat das ganz klar damit quittiert, indem sie gesagt hat, nee, es werden sich eher die Anbaumethoden im Piemont ändern, wenn das jetzt heißer wird und sowas. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, ihre Art und Weise, wie man das anbaut, könnte da federführend sein. Aber das müsst ihr selber rausfinden, indem ihr das YouTube-Video anschaut, weil da wird es sehr, sehr gut erklärt. So, Canonica. Oder willst du noch was sagen?
Boah, das war gerade viel Information.
Also das,
Das ist ja das Schöne immer, dass einem dann selbst auch der Kopf rattert. Und ich war ja, letzte Woche habe ich diese zwei schönen Videos da im Burgund gemacht, weil ich einfach ich bin natürlich viel mehr Weinberge abgefahren, aber ich habe so ein paar große Namen rausgesucht. Und dann stehst du halt im Conti Conti oder im La Romane von Ligia Belair und da hängen wirklich schöne Trauben. Aber dann gehst du zu Leroy in den Weinberg und du hast diese fast 2 Meter hohe Laubwand und bei 35 Grad, ne, also da war es richtig warm.
Ja.
Ich stand in dem Conti, ich bin hochgelaufen bis zum Orignon von Arnaud Lachaud und da ist einfach scheiß heiß und dann gehst du in diesen Weinberg von Leroy, stehst in der Reihe und denkst dir plötzlich, warum ist hier so kühl?
Krass.
Also so ein ganz, ganz krasses Gefühl und dann kriegst du plötzlich so Gänsehaut, weil du merkst, hier hat jemand so ein bisschen die Nase vorn und, das, und die Trauben sahen auch wirklich 1A aus.
Die Lage zeigt dir das, ne?
Ja, auch schöne, grüne, gesunde Blätter, das war einfach, das war beeindruckend. Und ich glaube, da gibt es noch viel zu lernen, auch für uns.
Ja.
Gibt es ganz, ganz viel zu lernen.
Stark. So, jetzt darfst du mir erklären, was das mit dem gemeinsam hat.
Okay, die erste Frage. Stört dich Alkohol?
Nee, ich finde ihn hier, man spürt ihn, aber ich finde ihn fast schon stilprägend. Das war das, was mir im Kopf kam. An was, weißt du, an was ich gedacht habe? Ich weiß, das hat miteinander nichts zu tun, aber das erinnert mich so, das erinnert mich an eine gewisse Form an Rajas. Wenn du diesen Alkohol hast, du spürst den. Also es hat nichts geschmacklich miteinander zu tun.
Kurzer Spoiler, das hat aromatisch nichts mit Rajas und Amarone zu tun.
Das, was ich meine, ist, du hast den Alkohol da, aber er prägt den Wein auf eine ganz angenehme Weise, aber ist trotzdem nicht das, was im Vordergrund steht. Vordergrund steht für mich ganz klar die Rebsorte.
Ich finde, es stört gar nichts, ne?
Nee.
Und jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Tannin. Und merkst du auch wieder, wie dieser Kalk...
Das schmeckt wie das Kalkwasser von Celine.
So eine gewisse, ich sag jetzt mal, Härte reinbringt oder Strenge, wo auch die anderen Weine wieder mit dabei hatten.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr geil. Also da schließt sich der Kreis. Wie der Stammbaum, ich sag's jetzt nicht.
Ja, es ist faszinierend. Hendrik, also das ist das, was wohl... dass ihr jetzt im Bilde seid. Ihr müsst das wahrscheinlich dann nachher bei mir in der Instagram-Story sehen. Wir haben zum einen den Leveron Chardonnay 2016 von Labbé und der nächste Wein ist ein Barolo von Giovanni Canonica. 2019 in der Comune di Crianze Cavour. Das ist
Crinzane.
Crinzane, Verzeihung, so schnell kann jemand mal nicht lesen.
Das ist übrigens bei Gallo.
Das ist ja das, was, wenn man die beiden Flaschen sieht, da hat am Anfang erstmal gar nichts miteinander zu tun, außer dass das wirklich beides hervorragende handwerkliche Winzer sind. Und dann kommst du mit der Info des Kalks um die Ecke. Und wenn man das probiert, kann man es nachvollziehen. Das ist ganz eindeutig.
Wirst du nach diesem Besuch in Piemont jemals wieder Wein verkosten wie davor?
Wenn ich mich nur besaufen möchte... Das ist tatsächlich der einzige Moment, an dem ich nicht über solche Sachen nachdenke. Und ansonsten kann man das nicht mehr ausblenden. Das ist so tief drin, diese Art und Weise, wie Philin uns wirklich da auch ein bisschen gezeigt hat, wie man...
Also es war die schönste Sommelierreise, die ich selber je mitgemacht habe.
Das war schon richtig krass. Also ich muss echt sagen, und diese Diversität, die in diesem verdammten Anbaugebiet vorherrscht, es ist so... Wann hat denn bei dir der Schalter umgelegt? Ich glaube, ich weiß sogar, wann bei mir... als das losging, dass man, wir haben ja immer Riesling gesoffen, wie die Blöden früher, und dann ging das irgendwann hat das mit Italien zugeknackt. Du hast erstmal Brunello-Verkostungen veranstaltet und dann sind wir so ins Piemont abgedriftet. Und man denkt ja eigentlich, ey, Nebbiolo, das hat Alkohol, das hat verfickt viel Tannin, wenn's, also die klassischen alten Stile, das ermüdet doch beim Saufen. Und ich habe immer für mich gedacht, irgendwann war man so tief drin, niemals ermüdet mich das. Das ist wirklich so, ich kann das flaschenweise in mich reingippen und das ist immer interessant, das ist immer astringierend, es macht immer frisch und das, obwohl es die gleiche Rebsorte ist, obwohl es theoretisch schwer ist und theoretisch auch viel Struktur hat.
Also, ich oute mich jetzt, ich habe Nebbiolo vor Pinot geliebt.
Same.
Und ich liebe Nebbiolo immer noch mehr als Pinot.
Same.
Und wisst ihr warum? Pinot gibt es einfach so viel Schrott. Und ja, das sage ich jetzt auch, große Namen, kommt mir nicht mit noblem Holz und so einer Scheiße. Pinot ist die schwerste Kategorie, Wein zu machen, die größte Diva. Und man muss so elends viel Geld ausgeben, sobald sich das mal rumgesprochen hat, was gut ist. Mhm. Deshalb freut mich, dass in Deutschland sich da gerade richtig was tut. Aber Nebbiolo, da habe ich die besten Betriebe, habe ich vor 5 Jahren noch teilweise keine 50 Euro für die Flasche bezahlt. Und Und jetzt auch mal für alle da draußen. Eine Flasche Rinaldi kostet ab Hof 40 Euro.
Barolo.
Dolcetto kostet 10.
Und das seit diesem Jahr. Vorher war das bei 30 Euro. Und dann hauen gewisse Importeure da 250 Euro drauf. Also 200 Euro, wo die verdienen. Der Rest ist die Mehrwertsteuer. Das ist nicht cool. Und dann gibt's aber auf der anderen Seite auch wieder so Geschichten, die jetzt völlig übertrieben sind, preislich. Ich sag da keine Namen. Und dann gibt's Piero Busso.
Ja.
Ey, Mondino. 49 Euro. Da haust du 90% aller Rotweine des Planeten vom Tisch.
Auf jeden Fall. Und man muss auch mal die Häuser loben, die wir jetzt gar nicht mehr so viel trinken, aber einfach, die muss man schätzen. Wie wir die aus 60 Hektar für 50, 60 Euro gute Barolo hinmacht, finde ich auch immer
Hut ab. Castiglione ist immer
Hut ab. Und ich hatte neulich mal die Diskussion mit einem befreundeten Weintrinker und der ist auch in der Branche beschäftigt und ich schätze ihn sehr, aber da haben wir uns tatsächlich ein bisschen auf nette Weise gezankt. Und ja, die gleiche Diskussion, die wir gerade hatten, es ging um Nebbiolo und es ging um Pinot und er meinte halt, wie kann man damit der Meinung sein, dass Nebbiolo so eine Größe wie Pinot haben kann? Und ich sagte, ja, der Hauptunterschied ist halt, dass man beim Nebbiolo nicht so viel hinwichsen muss, dass man einen großen Wein hinkriegt. Ne?
Und ich weiß, wo dieser Kollege einkauft.
Stark. Krass. Giovanni Canonica ist übrigens ein Weingut, das auch noch nicht so lange in Deutschland besprochen wird. Ich habe das erste Mal, glaube ich, vor so 2 Jahren richtig realisiert, dass das tolle Weine sind. Und wie es halt damals so ist, oder wie ich halt auch bin, wenn ich so ein Etikett sehe, ihr müsst einfach bei mir in der Story schauen, dann seht ihr es auch, das ist halt so ein schönes, theoretisch handgezeichnet, anmutendes Etikett. Da wird man dann immer neugierig, das wirkt dann immer ein Ticken handwerklicher. Aber ich habe den Wein, das ist auch noch gar nicht so lange, weil ich es erstmal probiert habe und ich fand das so faszinierend, eben weil es überhaupt nicht über extremes Holz kommt. Es kommt mit nichts Extremem. Das finde ich so krass. Also wenn man mal die Zahlen auf dem Etikett oder sowas vergisst. Und das ist,
weißt du, seit wann die Wein überhaupt abfüllen in Flaschen?
Nö, keine Ahnung.
1998.
So, erst. So, also Canonica hat quasi angefangen, als die Barolo Boys quasi im Peak waren, sozusagen, oder?
Ist ja einer der Traditionalisten zusammen mit Giuseppe Rinaldi.
Also war das so eine Antithese-Bewegung oder sowas?
Nee. Der hat nie irgendwas proklamiert in die Richtung. Der macht schon immer, der macht auch keine Analysen oder so. Der hat zu mir gesagt, er holt die Trauben, wenn sie fast schon vom Stock fallen. Ja. Er liebt Reife.
Ja.
Der hat 2 Lagen, den Paiagallo in Barolo und der hat den Weinberg in Grinzane Cavour. Dann gibt es noch ein ganz klein wenig Barbera. Auch das, wenn man es jemals probiert, sehr reif.
Das ist wahrscheinlich Wein. 16, oder?
Und er macht den Lange Nebbiolo. Und der Lange Nebbiolo, das ist das Einhorn, könnte man sagen, gibt es keine 1000 Flaschen. Den macht er ohne Schwefel. Bei Barolo hat er es nie hinbekommen, weil er wollte immer die Appellation haben und musste sich dann immer mit dem Konsortio streiten. Also hat es immer so zwischen 30 und 40 Milligramm Schwefel bekommen, damit er Barolo draufschreiben darf. Aber es gibt ja kaum Menge. Mhm. Die Weine sind großartig. Aber jetzt probierst du so eine Legende. Sowas war ja auch Accomasso, sowas ist Rinaldi. Der Wein kostet ab Hof auch nur so um die 30 Euro.
Das ist völlig verrückt.
Ja, und im Sekundärmarkt natürlich 300, 400. Sind schöne Weine. Aber muss man das jagen?
Nee, das ist die Frage, ne? Also das ist ja immer die Frage.
Man sollte am 28.10. kommen, weil da mache ich zu meinem Geburtstag ein Tasting zurück bis 85.
Völlig krass.
1985 haben die noch nicht mal kommerziell Wein verkauft.
Ja, das ist ja das Verrückte. Großartiger Wein. Muss man echt sagen.
Ein schöner Abschluss. Ich glaube, wir machen das jetzt öfters im Podcast so, dass wir zwei uns einfach mal wiedersehen.
Ja.
Du bist ja jetzt gerade in der Pfalz, um
das
noch kluger zu werden.
Ich bin tatsächlich schneller in Ulm als von Geisenheim aus. Es sind 4 Stunden, aus der Pfalz tatsächlich plus 2,5 bis 3. Das ist schon angenehmer. Ja. 2,5.
Aber wenn du da jetzt im gelobten Land bist, da ist der Weg zurück. In Schwabenland ist schwer, oder? So von der Herzlichkeit sind es schon andere
erstens Kaliber. Erstens das und zweitens, die haben noch einen ganz anderen Bezug zu dem Thema. Jetzt am Montag Der Nicola Libelli kommt jetzt heute Abend auch zu uns. Wir haben Böcklin-Verkostung und am Montag gleich gehe ich zu ihm und wir verkosten DGCs aus 2022. Das sind andere Strukturen und ich mag das sehr gerne. Also ich bin sehr gern dort, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr angenehm.
Tolle Menschen
einfach. Ja.
An alle Pfälzer, ich habe momentan echt wenig Zeit, weil wir ja jetzt auch mit YouTube und so angefangen haben. Aber ich komme zeitnah und dann drehen wir auch ein bisschen bei euch. Ist uns natürlich auch wichtig. Aber was wir jetzt momentan im Köcher haben, ich sag euch, da kommt ganz viel. Und das kann man sich hier ja auch mal denken. Viele unserer Kunden sind halt aus der Weinbranche auch. Sind Sommeliers oder Winzer oder arbeiten im Keller oder im Verkauf und das freut uns auch, das ehrt uns. Mhm. Wir machen das nur für euch.
Und für uns, dass wir große Sachen saufen können. Nein. Das eh. Wir haben übrigens jetzt gerade im Podcast entschieden, dass wir dieses Format in Zukunft öfter so gestalten, weil ich finde, das hat eine gewisse, das ist entspannter. Also man spricht sich einfach frei von der Seele, was man über Wein denkt, über Wein weiß und ich glaube, wir haben jetzt aber mittlerweile seit 10 Jahren zusammen, da ist was, da hat sich was kumuliert, das kann man glaube ich so ganz
und
gut.
Und vor allem sich auch mal wieder austauschen miteinander, fand ja. Ich auch richtig schön. Wir es sehen ist ja, das ja nicht so oft, aber...
Ja, es ist ja tatsächlich so, es ist ein ungefiltertes Gespräch über Wein. Also warum soll ich was ich über Wein denke, nicht hier sagen? Das ist ja völliger Quatsch und solange man sich offen austauschen kann. Anyway, das hat Spaß gemacht. Wir gehen jetzt hoch und ich denke, in einer Stunde kommt der Kollege Libelli und wir trinken bis 99 Runde Böcklin.
Heute sauf mal richtig.
Das auch. Und dann hören wir uns spätestens nächsten Monat. Bis dann, macht's gut.
Bis dann.